Deutschlandfunk.
DLF Magazin. Unsere Themen heute:
SPD in Nordrhein-Westfalen. Zwei Männer kämpfen um die Macht. Cottbus will rechtsextreme Fußballfans loswerden. Aber wie? Pflegenotstand in Bayern. Eine Krankenschwester will die Branche retten. Mit Irene Geuer.
In Bayern sind schon wieder Unterschriften gesammelt worden für ein Volksbegehren. Dieses Mal aber geht es nicht um den Schutz der Bienen, sondern um eine verbesserte Pflege für den Menschen. Und das, obwohl der Bundestag doch gerade erst im November vergangenen Jahres ein ganzes Pflegepaket beschlossen hat. Für bessere Arbeitsbedingungen in Altenheimen und Krankenhäusern wurden 13.000 zusätzliche Stellen angekündigt, 5.000 mehr als CDU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben hatten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte damals auch schon gesagt, das sei ein erster Schritt, weitere sollten folgen, zum Beispiel was die Bezahlung der Pflegekräfte angeht. Aber die Initiative Stoppt den Pflegenotstand in Bayern will mehr. Außerdem sei das Gesetz zu bürokratisch, bringe also wenig. Die Initiative hat anscheinend große Sympathien in der Bevölkerung. 4-mal so viele haben unterschrieben, wie eigentlich nötig wären für dieses Begehren. Die spannende Frage aber ist, ob es tatsächlich denn dann auch so kommt. Es gab schon in Bremen, in Hamburg oder Berlin solche Bestrebungen. Aber zum Beispiel in Hamburg wird wohl das Verfassungsgericht entscheiden. Da hat die Politik geglaubt, nicht Hamburg, sondern der Bund sei zuständig. Michael Watzke war in Augsburg und hat dort erfahren, was der bayerischen Initiative dennoch Mut macht und sie antreibt.
Sie hat gerade eine 8 Stunden Frühschicht im Krankenhaus hinter sich und nun geht ihr Arbeitstag erst richtig los.
Mein Name ist Eka Fritz und ich komme aus Augsburg, arbeite in der Klinik Vincentinum und bin stinknormale Krankenschwester.
Stinknormal? Nicht ganz. Eka Fritz ist die einzige Krankenschwester in Bayern, die ein Volksbegehren initiiert hat gegen den Pflegenotstand im Freistaat.
Ich habe wirklich seit Mai letztes Jahr bis heute jede freie Minute, was ich hatte, für Volksbegehren investiert.
Morgen übergibt die 58 Jahre alte Volldampf-Krankenschwester 102.000 Unterschriften an den bayerischen Innenminister. Gebraucht hätte die gebürtige Rumänin nur ein Viertel davon. Und selbst das trauten ihr die wenigsten zu.
Ein Kollege hat mich gefragt, Ika, wie stellst du dir vor, 25.000 Unterschriften zu sammeln? Und habe gesagt, du sind 50.000 Krankenschwestern in Bayern. Wenn jeder unterschreibt, dann habe ich schon die Unterschriften beisammen.
Wochenlang stand Ika Fritz mit einer Kollegin nach der Arbeit in bayerischen Fußgängerzonen, sprach Passanten an und warb für ihr Anliegen, mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für Krankenschwestern und Krankenpfleger.
Ohne uns funktioniert eben kein Krankenhaus. Man kann nicht ohne Krankenschwester ein Krankenhaus betreiben. Und ich habe festgestellt, dass wir eigentlich von den westeuropäischen Ländern am meisten Patienten versorgen. Nur in Ungarn, von ganzer EU, versorgt eine Schwester mehr Patienten wie in Deutschland. Und das kann nicht sein.
Ika Fritz will mit ihrem Volksbegehren Stoppt den Pflegenotstand einen festen Personalpatientenschlüssel für Bayerns Krankenhäuser gesetzlich festlegen. Der Münchner Klinikarzt Dr. Peter Hoffmann, Mitbegründer der Initiative, beschreibt das so.
Wenn der Pflegebedarf der Patienten auf der einzelnen Station so und so groß ist, dann ist es ein Rechenexempel, wie viele Pflegekräfte dafür zur Verfügung stehen müssen. Wenn sie das nicht können, muss das Krankenhaus sich was einfallen lassen. Wenn ihm das nicht gelingt, muss er sich mit der Behörde auseinandersetzen. Wenn das weiter nicht gelingt, muss die Behörde eingreifen, bis hin an den Punkt, dass die Behörde Stationen schließen muss.
Das Problem: derzeit finden Krankenhäuser gar nicht genug Pflegepersonal auf dem Markt. Ika Fritz hat neulich eine Kollegin gefragt, warum die ihren Pflegejob an den Nagel hängt.
Hat sie gesagt, bin ich doch nicht doof, dass ich im Krankenhaus für 13 Euro die Stunde arbeite, wenn ich im Flughafen arbeiten kann für 20 Euro die Stunde. Wenn die Arbeitsbedingungen sich verbessern und wir eine anständige Bezahlung bekommen, kehren viele zurück.
Dass sich die Chancen und Bedingungen für Pflegeberufe verbessern müssen, findet auch Melanie Hummel von der CSU, die bayerische Gesundheitsministerin.
Ich höre von ganz vielen Pflegekräften, dass es für sie sehr belastend ist, wenn sie häufig aus dem Frei heraus wieder gerufen werden in die Arbeit. Man will die Kollegen nicht hängen lassen und kommt dann. Aber das kommt häufig zur Spirale, weil man dann sich nicht mehr gut erholen kann, wird man vielleicht selber auch erkrankt, dann fällt wieder man als Kollege aus. Und von daher, glaube ich, sind zuverlässige Arbeitsbedingungen unwahrscheinlich wichtig.
Doch das geplante Volksbegehren Stoppt den Pflegenotstand lehnt Hummel ab. Schließlich habe die Große Koalition gerade erst das sogenannte Pflegepersonalstärkungsgesetz verabschiedet auf Bundesebene.
Ob jetzt feste Personalpatientenschlüssel allein die richtige Lösung ist, da bin ich etwas am Zweifeln. Und zwar muss man ja erstmal das geforderte Personal bekommen. Und ich stelle mir es auch sehr bürokratisch vor, wenn ich dann immer nachweisen muss, wie viele Personen waren auf Station gewesen, wann ist wer entlassen worden, wann war wer fürs Personal da. Das erscheint mir sehr bürokratisch.
Ob es in Bayern tatsächlich zu einem Volksbegehren gegen den Pflegenotstand kommt, hängt auch von Juristen und der Politik ab. Das bayerische Innenministerium muss die Zulassung prüfen. Gut möglich, dass die Prüfer befinden, das im Volksbegehren geforderte Gesetz könne nicht auf Landesebene behandelt werden, weil es Bundesrecht betrifft. Aber Peter Hoffmann, der Mitinitiator, glaubt, eine Gesetzeslücke gefunden zu haben.
Es ist ganz einfach so, dass im Krankenhausstrukturgesetz 2014 die Möglichkeit eingeführt wurde, dass die Bundesländer eigene qualitätssteigernde oder sichernde Elemente politisch selber festlegen. Und das ist genau das, was wir tun. Wir benutzen diesen Paragraphen, der auch dem Bundesland Bayern die Möglichkeit gibt, eine bessere Pflege herbeizuführen mit dem Volksbegehren. Das Ziel des Volksbegehrens ist ja, dass ein Gesetz erlassen wird.
Möglicherweise muss das Bayerische Verfassungsgericht darüber entscheiden. Und wenn dessen Richter Ika Fritz und Peter Hoffmann Recht geben, dann dürfen alle bayerischen Wahlberechtigten abstimmen. Wie beim erfolgreichen Volksbegehren Rettet die Bienen. Das hat die Augsburger Krankenschwester Fritz neulich unterschrieben.
Und ich denke mal, wenn wir die Biene gerettet haben, dann können wir die Krankenschwester auch retten. Es ist nicht der letzte Zug abgefahren.
Allerdings waren die bayerischen Umweltschützer beim Bienenvolksbegehren bestens organisiert. Sie hatten genug Geld, einen griffigen Slogan, eine kluge Marketingstrategie und eine klare Botschaft. Die Initiatoren des Krankenpflegevolksbegehrens wollen daraus lernen. Deshalb sprechen sie gern von denjenigen, die ihrer Meinung nach von einer besseren Pflege profitieren würden, die Patienten.
Wir wollen ein Gesetz, in dem den Patientinnen und Patienten der Zukunft garantiert ist, dass sie eine qualitativ gute Pflege erwarten können, wenn sie ins Krankenhaus müssen. Jetzt ist das nicht der Fall.
Diese Botschaft greift vor allem in großen Städten mit überfüllten Krankenhäusern. Kein Wunder, dass es in Hamburg, Berlin und Bremen bereits Versuche gab und gibt, Pflegevolksbegehren abzuhalten. Bayern wäre das erste Flächenland. Und es wird nicht einfach, Bürger in Oberfranken oder im Allgäu von einem Pflegenotstand zu überzeugen. Denn viele Menschen auf dem Land sind froh, dass es überhaupt noch ein Krankenhaus in der Nähe gibt. Die Aussicht, dieses Krankenhaus müsste wegen zu wenig Pflegepersonal schließen, macht ihnen möglicherweise Angst.
Michael Watzke über die Initiative Stoppt den Pflegenotstand in Bayern.
Let's change the world.
Hahnenkämpfe sind in Deutschland illegal. Wenn sich zwei Männchen der Gattung Haushuhn in einer organisierten Veranstaltung bekriegen, das widerspricht dem Tierschutzgesetz. Völlig legal dagegen der politische Hahnenkampf. Und anscheinend findet so einer gerade in Nordrhein-Westfalens SPD statt. Zwischen dem Fraktionschef Thomas Kutschaty und dem SPD-Landesvorsitzenden Sebastian Hartmann knirscht es. Schon seit längerem. Manchmal liegen die Meinungen der beiden sehr weit auseinander. Und einige Genossen sollen von einem Ballett der Eitelkeiten munkeln. Das Ganze hat sich natürlich bis nach Berlin herumgesprochen. Und angesichts von schlechten Umfragewerten ist der SPD nicht sonderlich daran gelegen, mit Rivalitäten in Nordrhein-Westfalen Schlagzeilen zu machen. Also, was ist da los? Moritz Küpper erzählt Ihnen mehr über sozialdemokratische Konkurrenz, die auch viel mit den großen Themen der Partei zu tun hat, zum Beispiel mit Hartz IV.
Genugtuung lässt sich bei Thomas Kutschaty, Vorsitzender der nordrhein-westfälischen SPD-Fraktion, nur schwer raushören.
Na, ich freue mich erstmal, dass die Ideen, die ja hier ganz maßgeblich auch in Nordrhein-Westfalen platziert worden sind, nach einer Sozialstaatsreform jetzt auch von der SPD-Spitze in Berlin aufgenommen worden sind.
Ein Lächeln umspielt seine vom Vollbart teilweise verdeckten Mundwinkel.
Da überwiegt jetzt erstmal die Freude. Begeisterung war am Anfang noch nicht überall da, aber ich glaube, man hat die Notwendigkeit jetzt insgesamt erkannt.
Kutschaty, 50 Jahre alt, gebürtig und wohnhaft in Essen, Vater dreier Kinder, der einst als Rechtsanwalt arbeitete und 7 Jahre lang Justizminister in Nordrhein-Westfalen war, könnte auch Diplomat werden. Im persönlichen Gespräch ist er ein eher zurückhaltender, fast schon leiser Mensch. Doch seine aktuelle Wortwahl ist irreführend, denn es war Kutschaty, der sich in einer Kampfkandidatur gegen das damalige Partei-Establishment vor einem Jahr den Fraktionsvorsitz sicherte, im Stammland der Partei, aus dem fast jedes vierte Mitglied bundesweit kommt. Und es war ebenfalls Kutschaty, der seine Bundespartei in der Hartz-IV-Debatte immer wieder angetrieben hat, sich des Themas anzunehmen, bis es nun soweit war. Vor knapp einem Jahr schien ein solcher Schritt noch weit entfernt.
So, liebe Genossinnen und Genossen, herzlichen Glückwunsch, lieber Sebastian.
Parteitag der NRW-SPD in Bochum im Juni letzten Jahres. Hier zumindest klappte das, was die Altvorderen einst ausbaldowert haben. Mit dem Bundestagsabgeordneten Sebastian Hartmann wird ihr Kandidat zum neuen Parteichef gewählt. Doch auch damals in Bochum trat Kutschaty, der sich so gegen die Wünsche der Altvorderen gestellt hatte, sich frühzeitig als einer der prominentesten Genossen öffentlich gegen eine große Koalition ausgesprochen hatte, ans Mikrofon. Er erzählte von seinen Besuchen an der Basis, von der Aufbruchsstimmung der Neumitglieder und mahnte:
Seien wir wieder mutig, liebe Genossinnen und Genossen, aber das dann auch mit allen Konsequenzen. Als Jens Spahn behauptete, Hartz IV bedeute nicht Armut, sondern sei die Antwort auf Armut, war die Empörung groß. Auch bei uns in der Sozialdemokratie. Und wie ich finde, völlig zu Recht. Aber, Genossinnen und Genossen, wenn wir uns darüber empören, dann finde ich, ist es jetzt auch an der Zeit, unsere Position zu Hartz IV zu überdenken und eine neue Position, eine neue Antwort darauf zu finden.
Damals ging diese Forderung medial ein wenig unter. Die Wahl des neuen Landesvorsitzenden sowie die Worte von Parteichefin Andrea Nahles, die den Koalitionspartner in Berlin in Person von Innenminister Horst Seehofer eine Gefahr für Europa nannte, dominierten die Schlagzeilen. Doch Kutschaty blieb hartnäckig und nervte so seine Parteifreunde auf Bundesebene, inklusive seinem Partner in der NRW-SPD, den Landesvorsitzenden Hartmann.
Also ich nehme Thomas Kutschaty ein bisschen immer noch als innerparteilichen Rebellen wahr, der schon sehr früh GroKo-kritisch unterwegs war die ganze Zeit, der das Thema Hartz IV gespielt hat, als die Partei Spitze, die Bundes-SPD, noch unentschieden war. Also er ist so ein bisschen ein unbequemer, ein Rebell, der versucht, die SPD von Nordrhein-Westfalen aus ein bisschen aufzumischen.
Sagt Matthias Korfmann, landespolitischer Korrespondent der WAZ, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, der sich seit Jahren mit der NRW-SPD beschäftigt. Kutschaty und Hartmann seien völlig unterschiedliche Typen, so Korfmann, aber ein Konkurrenzkampf bestehe zwischen den beiden. Auf jeden Fall.
Ich glaube, dass Kutschaty im Moment in der besseren Position ist, in der besseren Rolle ist, weil er die Bühne Landtag hat, weil er da als Oppositionsführer auftreten kann und den Ministerpräsidenten stellen kann. Sebastian Hartmann hat es ein bisschen schwerer durchzudringen. Und ich glaube, rhetorisch trennt die beiden auch sehr viel. Kutschaty gelingt es ganz gut, seine Botschaften auf den Punkt zu bringen. Hartmann ist noch ein bisschen umständlich in seinen Formulierungen.
Korfmann sitzt im Waldrestaurant Freischütz in Schwerte. Hierhin lädt die SPD in NRW traditionell zu ihrem politischen Aschermittwoch. Es spricht neben der Spitzenkandidatin zur Europawahl, Justizministerin Katharina Barley, der Vorsitzende des größten SPD-Regionalverbandes Westliches Westfalen, Marc Hertha, der eigentlich statt Kutschaty Fraktionschef werden wollte, und eben Sebastian Hartmann. 9 Monate ist Hartmann, 41 Jahre alt, gebürtig aus Oberhausen, dessen Wahlkreis aber im Rhein-Sieg-Kreis liegt, nun im Amt. Er zieht eine zufriedene Bilanz. Man habe ein neues Team und die Inhalte in den Mittelpunkt gestellt. Ursprünglich war Hartmann gegen eine Hartz-IV-Debatte, auch wenn er jetzt durchaus Reformbedarf sieht.
Wir wollen Kinder aus dieser Hartz-IV-Systematik herausnehmen. Wir wollen ein anderes Bild des Sozialstaates. Es ist gut, dass es in eine Richtung geht, dass die Verantwortung bei der Partei liegt, ist aber klar.
Im Erfolg gibt es, wie immer, viele Väter. Jeden Dienstag schalten sich Kutschaty, Hartmann und Achim Post, der Chef der NRW-Landesgruppe im Bundestag, per Telefon zusammen. Dass es sich zurechtruckeln müsse, räumt Hartmann gerne ein. Als Parteichef sei es auch seine Aufgabe, das große Ganze im Blick zu haben. Nach der Europawahl in diesem und der Kommunalwahl im kommenden Jahr gehe es eben auch um die Frage nach der Spitzenkandidatur im Land und die Klärung der Programmatik.
Zum optimalen Zeitpunkt werden wir uns entscheiden, weil wir wollen natürlich die Landesregierung aus der Verantwortung nehmen.
Hartmann im Bund, Kutschaty im Land, ist das schon eine Vorentscheidung?
Nein, dass mehrere Personen in der Verantwortung stehen und wir natürlich eine spannende Auswahl haben, das spricht für die nordrhein-westfälische SPD.
Wie so ein Streit ausgehen könnte, also Stand jetzt glaube ich, dass Kutschaty die erheblich besseren Karten hätte. Hartmann hat aber schon angekündigt, dass er auf jeden Fall wieder 2020 für den Landesvorsitz kandidieren möchte. Also er wird versuchen, die Frage so lange wie möglich offen zu halten. Ja, vielleicht fällt 2020 eine Entscheidung, weil ja auch vorstellbar ist, dass Kutschaty, wenn er denn tatsächlich Spitzenkandidat werden möchte, in dem Augenblick dann auch nach dem Parteivorsitz greift, um aus beiden Ämtern angreifen zu können.
Sagt dagegen WAZ-Journalist Korfmann. Und Thomas Kutschaty? Der hält sich aktuell eher zurück, verzichtet darauf, nach dem Hartz-IV-Erfolg das GroKo-Thema weiter zu befeuern, seine Genossinnen und Genossen in Berlin zu nerven. Anfang des Jahres hatte er noch im Deutschlandfunk-Interview der Woche gesagt,
weswegen ich auch der Auffassung bin, dass uns die Große Koalition nicht gut tut. Es ist
das heißt, Sie bleiben dabei bei Ihrer Meinung, es war falsch damals?
Ja, ich war damals dagegen und bis heute habe ich kein Argument gefunden, was dafür spricht, mich so zu überzeugen, dass ich sagen könnte, jawohl, ich bin jetzt Feuer und Flamme für diese Große Koalition.
Im Grundsatz, so Kutschaty, gelte diese Meinung noch. Aktuell hört es sich nur anders an.
Deswegen sage ich, es ist ganz entscheidend, wie auch die Union auf unsere Reformvorschläge zum Sozialstaat reagiert. Kann man mit denen was machen oder nicht?
Hartmanns Antwort auf diese Frage?
Ich kann die CDU schwierig einschätzen. Sie ist zurzeit die Dagegenpartei. Sie wartet, wenn die SPD was vorschlägt und ist dagegen. Wenn das so weitergeht, ist meine Prognose eher pessimistisch, weil wir müssen dieses Land voranbringen. Und da kann man die Selbstbeschäftigung der CDU überhaupt nicht gebrauchen.
Und zumindest das klingt doch ähnlich. Nichts, so die alte Weisheit, schweißt mehr zusammen als ein gemeinsamer Gegner, zumindest zeitweise.
Moritz Küpper über Rivalitäten in der NRW-SPD.
Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport.
Es hätte wohl das Bild einer heilen sozialistischen Gesellschaft gestört, wenn das Thema sexuelle Gewalt an Kindern öffentlich geworden wäre, damals in der DDR. Aber auch im Privaten war diese Gewalt ein absolutes Tabuthema. Eine Studie der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs ist gerade darüber erschienen. Und sie macht nicht nur nachdenklich. Sie zeigt auch, was wirklich noch ans Licht befördert werden muss und was an Wiedergutmachung noch geleistet werden sollte. Die Wissenschaftlerinnen der Studie haben die vertraulichen Anhörungen und schriftlichen Berichte ausgewertet, in denen Betroffene ihr Erleben geschildert haben. Isabel Fanrich Lautenschläger über eine Frau, die ihre Jugend heute öffentlich gemacht hat.
Corinna Thalheim war eine von rund 4.600 Jugendlichen, die in der DDR im geschlossenen Jugendwerkhof Torgau eingesperrt waren. Sie hatte mehrmals versucht, aus einem anderen Heim zu fliehen. Der ursprüngliche Auslöser? Ein paar Tage Schulbummelei, wie die 51-Jährige erzählt.
Ich bin meine letzten 3,5 Monate 1985 in dem geschlossenen Jugendwerkhof Torgau eingeliefert worden. Und man hat mir mit den 3,5 Monaten Torgau mein Leben völlig ruiniert. Ich habe in Torgau so viel Gewalt und Missbrauch erlebt und so viel repressive Heimerziehung war zu DDR-Zeiten großgeschrieben. Aber was man in Torgau mit uns gemacht hat, das war wirklich das Crashen der Kinder.
Wie viele Menschen in der DDR als Kinder sexuelle Gewalt erlebt haben, dazu gibt es keinerlei Schätzung. 29 Männer und Frauen haben der unabhängigen Kommission in einer vertraulichen Anhörung oder schriftlich geschildert, wie sie in DDR-Institutionen missbraucht wurden. In Heimen und Jugendwerkhöfen, aber auch in Schulen, Musikschulen und Freizeiteinrichtungen. Beate Mitscherlich, Professorin für Pflegeforschung in Zwickau, hat diese Berichte ausgewertet. Der Jugendwerkhof Torgau wird von den Betroffenen besonders häufig genannt als ein Ort, an dem Kinder sexuell genötigt, drangsaliert oder vergewaltigt wurden.
Das war das Herz der Finsternis. Also in Torgau sind eskalierende Heimkarrieren geendet. Manche dieser Heimkarrieren sind deswegen eskaliert, weil sexueller Missbrauch ein regelhaftes Element der Heimerziehung war. Also Kinder, die missbraucht wurden in einem Normalheim, in einem Spezialheim, sind natürlich geflüchtet, haben versucht, diesem Kontext zu entkommen, und Entweichungen führten eben zu einer Verschärfung der Repression, also geschlossene Heimunterbringung und dann möglicherweise am Ende geschlossener Jugendwerkhof.
Selbst wenn jemandem die Flucht aus einem Heim gelang, kam er nicht weit, sondern wurde am nächsten Bahnhof oder an der Grenze wieder aufgegriffen. Hinzu kamen die Erziehungsvorstellungen in der DDR. Es sei ein Allmachtsanspruch gewesen, die Kinder unter allen Umständen zu sozialistischen Menschen zu formen, sagt Beate Mitscherlich.
Also sozusagen, das sind ja schlimme Kinder, die müssen zurechtgebogen, umerzogen werden. Und das hat dazu geführt, dass übergriffiges Verhalten, das ging sozusagen mit Sauberkeitskontrollen los, normalisiert wurde und zunehmend auch nicht sanktioniert wurde, wenn dieses übergriffige Verhalten ausgeufert ist.
Nach Ansicht der Wissenschaftlerin wurde sexuelle Gewalt an Kindern in der DDR stärker und länger tabuisiert als in der Bundesrepublik. In der pädagogischen Ausbildung kam das Thema nicht vor. Und in den Institutionen seien die Kinder und Jugendlichen bestochen oder bedroht worden, damit sie diese Straftaten nicht anzeigten. Auch in der sozialistischen Familie durfte es sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung offiziell nicht geben. Cornelia Wustmann, Professorin für Beratung und soziale Beziehungen an der TU Dresden, hat die Berichte von 72 Betroffenen analysiert. Sie spricht von einer zweifachen Tabuisierung.
Sexualisierte Gewalt ist nicht Teil einer sozialistischen Gesellschaft. Und diese politische Tabuisierung erfolgt offensichtlich zugunsten des Ideals einer deliktfreien Gesellschaft. Diese Tabuisierung, die ist so stark, dass zum Beispiel Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch in der Statistik überhaupt nicht auftaucht, damit auch nicht existent ist. Und das Zweite ist diese Tabuisierung, dass diese sozialistische Familie nach außen wirklich immer funktioniert hat. Also nicht nur was die sexualisierte Gewalt betrifft, sondern eben auch was politische Einstellungen betrifft.
Der Missbrauch in der Familie zog sich den Berichten zufolge durch alle Schichten und Berufsgruppen. Zu den mutmaßlichen Tätern gehörten Väter, Großväter, Brüder und Cousins, die teilweise allein, teilweise gemeinschaftlich vorgingen, aber auch, wie Cornelia Wustmann betont, die Mütter. Einige beteiligten sich demnach aktiv am Missbrauch oder reichten ihre Söhne und Töchter an Täter weiter. Die Wissenschaftlerin hat zwei weitere Verhaltensmuster beobachtet.
Die Mutter, die wirklich unwissend ist, indem zum Beispiel ein Vater seine Töchter mit auf Dienstreisen nimmt, um ihr die Welt zu zeigen und da sie missbraucht, und die Mutter unwissend ist, beziehungsweise auch den Kindern offeriert wird, dass der Mutter das ja nicht mitgeteilt werden soll, weil sonst macht das die Mama traurig. Das andere ist eine Verleugnung von sexualisiertem Missbrauch und Gewalt, wo beispielsweise die Mutter den Übergriff des Vaters auf ihre Tochter sieht und die Mutter leugnet das aber für sich und sagt, du suchst dir selber einen Freund, dann kannst du es mit dem machen, aber nicht mit deinem Vater, meinem Ehemann.
Ziel der wissenschaftlichen Aufklärung ist nicht nur, den Betroffenen zu Anerkennung und Würde zu verhelfen, auch Entschädigung und Therapien sind wichtige Anliegen, leiden doch viele noch heute unter gesundheitlichen und psychischen Folgen und wegen fehlender Ausbildung unter finanziellen Sorgen. Corinna Thalheim hat mit diesen Schicksalen viel zu tun. 2011 hat sie in der Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof Torgau eine Selbsthilfegruppe für Betroffene von Heimerziehung und sexuellem Missbrauch gegründet. Das ist ihre Berufung, wie sie sagt.
Es ist übrigens bundesweit die einzigste immer noch in dieser Form, was uns traurig macht, wirklich traurig macht. Aber es zeigt auch, dass eben halt wirklich die Betroffenen den Mut noch nicht haben, über sexuellen Missbrauch zu sprechen, weil die Heimerfahrung schon so schlimm war, dass halt viele Betroffene erstmal über die Heimerfahrung sprechen und die Stigmatisierung bis heute immer noch für die Heimkinder da ist.
Isabel Fanrich Lautenschläger über die Aufarbeitung von sexueller Gewalt an Kindern in der DDR. So manchen Vereinsmitgliedern steckt der Schrecken noch in den Knochen. Der Bundesfinanzhof hat vor gut einer Woche dem Verein ATTAC die Gemeinnützigkeit abgesprochen. Das heißt, es gibt nicht mehr die Privilegien, keine Steuern bezahlen zu müssen und selbst Spendenquittungen ausstellen zu können. Im Urteil heißt es, dass die Einflussnahme von ATTAC auf die politische Willensbildung keinen gemeinnützigen Zweck erfüllt. Mit anderen Worten, gemeinnützige Vereine müssen sich ganz klar von politischen Parteien unterscheiden, nur dann bekommen sie finanzielle Vergünstigungen. ATTAC ist ein Globalisierungsgegner und hat schon lange vor der Finanzkrise, vor den Auswüchsen in der Finanzwirtschaft gewarnt. Da könnte man denken, dass das doch eine gemeinnützige Arbeit ist, wenn man das Gemeinwohl schützen will. Aber der Bundesfinanzhof sieht das anders und daher sind viele Vereine, die sich mit solchen Themen oder auch mit Umweltschutz oder Klimapolitik beschäftigen, in Sorge, dass auch ihnen die Gemeinnützigkeit aberkannt werden könnte. Ist das eine ernstzunehmende Sorge? Welche Folgen hat das Urteil? Darüber habe ich mit der Rechtswissenschaftlerin Birgit Weitemeier an der Bucerius Law School in Hamburg gesprochen und sie gefragt, müssen viele Vereine jetzt tatsächlich um ihren Status der Gemeinnützigkeit bangen?
Nein, das ist sicherlich übertrieben, diese Ängste. Es ist richtig, und das hat der Bundesfinanzhof auch richtig entschieden, dass die politische Betätigung als solche kein gemeinnütziger Zweck ist. Aber jede Organisation kann im Zusammenhang mit ihrem jeweiligen gemeinnützigen Zweck sich auch politisch äußern. Das ist also in bestimmten Rahmen, wenn es nicht zum Hauptzweck wird, erlaubt. Das dürfen die Organisationen also weiterhin so machen.
Das heißt, es geht da um diese tagespolitische Tätigkeit. Woher rührt diese Regelung?
Die politische Betätigung als solche ist nicht gemeinnützig in Deutschland. Sie ist natürlich nicht verboten. Man darf sich äußern, aber man darf das dann nicht in Verbindung mit den Steuerprivilegien, die Sie angesprochen haben, tun. Das hängt im Grunde mit unserem Parteienfinanzierungsrecht zusammen.
Und das bedeutet?
Ja, da muss man etwas ausholen. Schon seit den 1980er Jahren im Zuge von Spendenskandalen der Parteien, wo also verdeckt Spenden geflossen sind, durch mehrere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die das Recht der Spendenfinanzierung von Parteien sehr, sehr, sehr streng gefasst worden ist, die also nur ganz bestimmte Maximalbeträge erhalten dürfen, die bestimmte Beträge auch transparent veröffentlichen müssen. Und vor allem dürfen sich diese Spenden nur in einem Minimalbetrag steuerlich bei den Spendern auswirken. Man hatte einfach Angst oder hat immer noch Angst, dass durch besonders vermögende Spender etwa bestimmte Parteien ja bevorzugt werden würden. Das ist also ein Verstoß gegen die Chancengleichheit der politischen Parteien. Und jetzt wird natürlich eingewandt, wir sind keine Partei, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Ja, aber es wurden auch Gelder über andere, also Durchlaufspenden, weitergeleitet, um diese Verbote zu umgehen. Und aus diesem Grund dürfen sich gemeinnützige Organisationen nicht politisch betätigen, dürfen also keine Parteileid sein, um mit ihren Spendenberechtigungen letztlich dieses strenge Recht zu unterlaufen.
Aber was, wenn ich als gemeinnütziger Verein den Nachweis erbringe, dass ich mit Parteien überhaupt nichts zu tun haben will und die auch schon gar nicht in irgendeiner Form finanziell fördern will?
Das wird denen nicht gelingen, das nachzuweisen.
Warum?
Es ist immer wieder passiert, die Erfahrung hat man gemacht, das ist über dunkle Kanäle gelaufen. Das lässt sich sozusagen ganz schlecht nachvollziehen. Und auch wenn man das nicht weiterleitet, bleibt es ja dabei, dass die Parteien eben dieses wirklich strenge Finanzierungsrecht haben. Und wenn ich jetzt sozusagen einfach so ein Parteiableger einer bestimmten Couleur gründe als gemeinnützigen Verein, könnte ich dieses Parteienfinanzierungsrecht genauso unterlaufen. Das kennen wir im Steuerrecht leider auch in anderen Bereichen, wo es Gestaltungsmöglichkeiten gibt, wird gestaltet.
Aber warum trifft es dann Attac? Warum trifft es zum Beispiel nicht den BUND und Greenpeace, die ja nun auch politisch sehr stark aufgestellt sind?
Ja, das ist eine Abgrenzung, die man hier treffen muss. Und das ist unsere Hauptaufgabe als Juristen, auch als Richter, natürlich schwierige Abgrenzungen letztlich zu entscheiden. Es ist aber durchaus natürlich erlaubt, dass gemeinnützige Organisationen, die einen erlaubten Zweck wie etwa Umweltschutz verfolgen, im Rahmen dieses Zweckes sich auch politisch äußern und auch politisch sich betätigen, aktiv werden. Also der BUND etwa, da hat der Bundesfinanzhof noch 2017 festgestellt, die Aktion des BUND in Hamburg zum Rückkauf der kommunalen Netze, das war noch von der Gemeinnützigkeit gedeckt. Das ist also durchaus sehr weitgehend, aber halt in Verbindung mit einem anderweitigen Hauptzweck. Und im Fall von Attac hat der Bundesfinanzhof festgestellt, war der Ansicht, dass hier diese Grenze überschritten wurde und die politische Meinungsbildung Hauptzweck geworden ist.
Das heißt, Attac hat es übertrieben, das war zu viel?
Das war zu viel. Das Ganze ist jetzt zurückgewiesen worden, allerdings an das hessische Finanzgericht. Dort gibt es sozusagen noch ein kleines Schlupfloch. Es ist noch zu überprüfen, ob vielleicht einige der Forderungen auf der Homepage von dem Trägerverein von Attac möglicherweise gar nicht von Attac stammen und dann der Organisation vielleicht nicht zuzurechnen sind und sich das dann noch möglicherweise im erlaubten Rahmen bewegt. Das müsste man jetzt abwarten.
Das heißt, der Bundesfinanzhof hat im Grunde genommen dem hessischen Finanzgericht eine goldene Brücke gebaut und auch Attac.
Naja, da stehen schon klare Worte drin, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, aber hat hier in diesem kleinen Bereich gesagt, wenn jetzt jemand anders auf eurer Homepage sich irgendwie geäußert hat, dann muss das euch nicht zuzurechnen sein und dann müsst ihr das sozusagen nochmal neu prüfen am hessischen Finanzgericht.
Also könnte es da nochmal gut gehen, aber generell muss man ja schon sagen, was die Gemeinnützigkeit angeht und die politische Betätigung, diese Unsicherheit ist sehr groß.
Ja, das ist leider so, dass man das auch, glaube ich, durch Gesetzesreform nicht nehmen kann. Wir können eben aus den besagten Gründen der Parteienfinanzierung, und das ist verfassungsrechtlich in mehreren Entscheidungen abgesegnet, nicht einfach formulieren, politische Betätigung ist erlaubt. Ja? Und es ist ja auch nicht so, dass das Finanzamt die Gemeinnützigkeit jetzt sofort und ohne irgendwelche Ankündigungen entzieht. Man wird schon darauf aufmerksam gemacht und könnte eventuell sozusagen seine Aktivitäten ein bisschen zurückfahren oder sie anders gestalten. Attac hat natürlich bewusst, und das gehört ja auch zu deren selbstbestimmten Aufgaben, das jetzt mal an die Grenze gefahren, um auch vielleicht für Rechtssicherheit zu sorgen. Das ist auch durchaus ein gutes Ergebnis.
Das heißt, könnte der Bundestag da was Neues auf den Weg bringen? Sie haben es ja eben so ein bisschen angezweifelt, dass das
also, ginge. Also das ist schwierig. Man wird sicherlich nicht politische Betätigung einfach freigeben können. Es gibt ja auch eine Reihe von Regeln, die sind auch gut und richtig. Also gerade die Transparenzvorschriften. Man darf etwa keine anonymen Spenden annehmen als Partei. Man darf auch keine aus dem Nicht-EU-Ausland annehmen. Und das ist natürlich gemeinnützigen Organisationen frei erlaubt.
Viele sagen, zivilgesellschaftliche Gruppen fördern die Demokratie und das Attac-Urteil könnte dafür sorgen, dass dieses Fördern der Demokratie nun doch in Gefahr gerät.
Also es ist ja erstens nicht verboten, sich zu äußern. Das darf Attac weitermachen. Man darf auch demonstrieren, Versammlungsfreiheit. Sie dürfen auch Spenden annehmen. Sie müssen noch nicht mal offenlegen, von wem das kommt. Sie dürfen halt nur nicht eine Steuerermäßigung dafür in Anspruch nehmen. Wir haben das nicht nur in Deutschland, das gibt es auch in anderen Ländern auf der Welt, Großbritannien, USA und etwa in den USA ist es noch sehr viel strenger. In anderen Bereichen sind sie leider sehr zu großzügig, aber in dem Bereich ist Greenpeace in den USA etwa gar nicht gemeinnützig, wegen der politischen Aktion.
Was bedeutet es trotzdem für andere Gruppen, die jetzt auch in die Diskussion geraten sind? Deutsche Umwelthilfe, Tierrechtsorganisation PETA, die sind ja bereits in der politischen Diskussion wegen ihrer Gemeinnützigkeit. Gibt es da was zu befürchten?
Das sind im Grunde ganz anders gelagerte Fälle. Bei der Deutschen Umwelthilfe ist es so, dass sie Umweltprojekte fördern. Sie sind natürlich bekannt, dass sie ihr Verbändeklagerecht als Umweltverband in Anspruch nehmen. Das ist aber vollkommen rechtmäßig. Das hat der Gesetzgeber geschaffen, so ein Klagerecht. Und sie klagen ja auch nur das ein, welche Grenzwerte auch immer vorgeben. Also die sind überhaupt nicht gefährdet. Was dann dabei rauskommt, hat natürlich eine politische Brisanz. Aber es ist einfach das Verbändeklagerecht, was man aus guten Gründen auch geschaffen hat. Und Peter ist jetzt auch weniger politisch unterwegs, aber dort wird vorgeworfen, dass sie sich strafrechtlich schuldig machen. Und da haben wir natürlich Regeln, das gilt aber für alle Organisationen. Wenn strafrechtlich relevante Taten vorliegen und das auch nachgewiesen ist und jemand auch bestraft wird, dann kann einem solchen Verein natürlich, wenn er das geltende Strafrecht überschreitet, auch die Gemeinnützigkeit entzogen werden.
Gemeinnützigkeit aberkannt, das Attac-Urteil und was daraus folgt, darüber habe ich mit der Rechtswissenschaftlerin Birgit Weitemeier von der Bucerius Law School in Hamburg gesprochen. Inferno ist das italienische Wort für Hölle und im brandenburgischen Cottbus wieder ein Thema. Wieder, weil eigentlich war das Inferno im Fußball offiziell erloschen. Aber es hat dann doch weiter gebrannt. Im Klartext, eine rechte Ultratruppe mit Namen Inferno, Fans vom FC Energie Cottbus, beschäftigen nicht nur den Verein, sondern auch Polizei und Verfassungsschutz. Die rechtsextreme Truppe ist weiter äußerst aktiv, obwohl sie mal aufgelöst war. Und der Verfassungsschutz warnt, wenn nichts unternommen werde, dann könnte es ein toxisches Gemisch geben aus diesen ehemaligen Inferno-Mitgliedern mit rechtsextremen Kickboxern, Türstehern und Rockern. Es geht darum, wer Einfluss in der zweitgrößten Stadt Brandenburgs hat. Silvia Belka-Lorenz und Vanja Bode mit dem, wie Inferno früher gewirkt hat und was heute immer noch ein massives Problem ist.
Etwa 7000 Fans kommen zu den Spielen des Drittligisten FC Energie Cottbus. 70 davon sind nach Schätzungen von Experten rechte Ultras. Das klingt wenig, aber diese Gruppe schüchtere die Fußballfreunde in der 100.000 Einwohnerstadt effektiv ein, sagt Hooligan-Forscher und Politikberater Robert Klaus.
Insofern ist die Lage schnell beschrieben, damit, dass man mit Inferno Cottbus eine gut organisierte, im Kampfsport trainierte Hooligan-Gruppe hat, die ganz extrem rechts steht und die ganze Szene dominiert.
Inferno hat sich zwar offiziell vor 2 Jahren aufgelöst, um einem Verbot zu entgehen, doch
de facto ist diese Auflösung Unfug. Die Gruppe existiert weiter, die Personen und die Netzwerke sind nicht weg und die Gruppe ist aktiv wie eh und je.
Seit Jahrzehnten ist der Rechtsextremismus im Brandenburger Süden, in der Braunkohleregion der Lausitz, stärker als im Rest des Landes. Inferno wurde 1999 gegründet und die Mitglieder gehören zum harten Kern der insgesamt 400 bekannten Neonazis in der Region. Nicht nur der Verein habe das Problem lange nicht sehen wollen, sagt Tobias, Sprecher des Netzwerkes Cottbus Nazifrei.
Also überspitzt könnte man jetzt sagen, dass das Verhältnis von Cottbus, von der Stadtspitze und dem Verein Energie Cottbus zur Nazi-Szene ist das Verhältnis, was VW zur Abgasaffäre hat und der Vatikan zum Kindesmissbrauch. Man hat es lange versucht, totzuschweigen und jetzt, wo es nicht mehr zu leugnen ist, versucht man, PR-Maßnahmen zu machen, aber wirklich konkretes Handeln, die eben auch gegen diese Strukturen vorgeht, auf die warten wir vergebens.
Oberbürgermeister Holger Kelch von der CDU und auch die Vereinsspitze würden das zurückweisen. Beide positionieren sich gegen rechts. FC Energie engagiert sich im Cottbuser Aufbruch, einem Aktionsbündnis für ein gewaltfreies und tolerantes Miteinander. Verwaltungsratschef Matthias Auth betont,
es gibt auch ein klares Bekenntnis des Vereins, dass wir eine gewisse Verantwortung tragen, aber nicht für alles verantwortlich sind.
Ergebnis des runden Tisches gestern Abend und auch eines Krisengesprächs in der vergangenen Woche: Der Verein will auf Prävention setzen, sich um Jugendarbeit kümmern, in Schulen gehen. Wie das konkret ablaufen soll, ist noch unklar. Gestern wurde eine Sozialarbeiterstelle ausgeschrieben. Ob das reicht? Hooligan-Experte Robert Klaus ist skeptisch.
Die Frage, inwiefern der Verein eine langfristige, mehrjährige, fundierte Strategie hat im Bereich Prävention, die ist weder beantwortet, geschweige denn überhaupt gestellt. Andere Vereine haben angefangen, Gelenkstättenfahrten mit jungen Fußballfans durchzuführen, haben Lernzentren eröffnet, haben Aktionstagungen zum Thema Zivilcourage im Stadion durchgeführt. Alles Angebote an Fans, um auf die Themen hinzuweisen, um sie zu unterstützen.
Die Rechtsextremisten in der Lausitz sind eng vernetzt mit dem Rocker-, Türsteher- und Kickboxer-Milieu. Einige versuchten, mit ihrer Gesinnung Geld zu verdienen, erklärt der Sprecher des Brandenburger Verfassungsschutzes Heiko Homburg.
Also es bleibt nicht dabei, dass man sich da irgendwo in der Subkultur einrichtet, Ladengeschäfte betreibt, Labels unterhält oder CD-Versandhäuser oder CD-Produktionen oder alles Mögliche. Dabei bleibt es nicht, sondern irgendwann versucht man eben auch in anderen Dingen vielleicht mitbestimmen zu wollen, Einfluss zu nehmen.
Laut Tobias von Cottbus Nazifrei, der um sich selbst zu schützen seinen vollen Namen nicht nennen möchte, haben die Rechtsextremisten diesen Einfluss längst. Der Gruppierung wird ein riesiges Banner in der Nordkurve im Stadion zugeschrieben, eine Machtdemonstration. Ganz in der Nähe hat auch das Netzwerk Cottbus Nazifrei sein Stammquartier. Nach Spielen von Energie Cottbus gingen hier alle Rollläden herunter, erzählt Tobias, weil rechte Hooligans sich dann regelmäßig dort versammelten. Eine Drohkulisse, vor der sie niemand schützen könne, so Tobias. Auch laut dem Experten Robert Klaus wirken die Hooligans weit über die Stadiongrenzen hinaus.
Inferno Cottbus lässt die Muskeln auch im alltäglichen Stadtleben spielen. Man kann sich die Liste an extrem rechten Gewalttaten in den letzten Jahren in Cottbus ja mal angucken, wie dort der linksalternative Club das Tschechow überfallen wird und andere Orte. Das sind die sichtbaren Vorfälle und man muss immer im Hinterkopf behalten, dass eine extrem rechte, gut vernetzte, gut organisierte, im Kampfsport trainierte und kriminelle Hooligan-Vereinigung manchmal auch nur andeuten muss, was sie kann, wenn sie denn will.
Gestern hat der Verein Opferperspektive in Potsdam die Zahl rechter Gewalttaten 2018 in Brandenburg bilanziert. 35 der insgesamt 174 bekannt gewordenen Überfälle, meist auf Geflüchtete, wurden in Cottbus gezählt. Joschka Fröschner, Berater der Opferperspektive für Südbrandenburg.
Ist eine erneute traurige Spitzenposition in Brandenburg. Das heißt, wir haben dann massiv hohes Angriffsniveau und wirklich ein Klima rassistischer Gewalt, das sich in der Stadt festgesetzt hat. Und in Cottbus ist natürlich die besondere Situation, dass diese hohe Zahl von Angriffen korreliert mit einer starken und auch sehr selbstbewussten rechten Szene, die da unterwegs ist, die auch aktiv den Weg in die Stadtgesellschaft sucht.
Hat die Stadt das Problem mit den Rechtsextremisten zu lange ausgeblendet? Ordnungsdezernent Thomas Bergner sagt dazu:
Ich glaube nicht, dass sie die Stadt in Krallen haben, aber die haben eine Szene in den Krallen und das kann die Stadt nicht verhindern. Wie soll sie das machen?
Sich besser vernetzen, rät Hooligan-Experte Robert Klaus, und eine ganz klare Haltung gegen rechts beziehen.
Fußballverein, Polizei, Fanprojekt, kommunale Verwaltung, Jugendamt, der Brandenburger Fußballverband, auch externe Experten müssen an einen Tisch und ihre Strategien und ihre Ziele und Rollen klären. Das andere, was man beobachten kann, und das kann man bundesweit, regional als auch in den einzelnen Szenen sehen, ist, Neonazis machen sich immer dort breit, wo sie wenig Widerstand erfahren.
Silvia Belka-Lorenz und Vanja Budde über Cottbus und seine ultrarechte Fußballszene.
Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihnen ist noch manches erspart geblieben.
Das war das DLF-Magazin für heute. Die Redaktion hatte Ann-Kathrin Jeske. Ich wünsche Ihnen noch einen informativen Radioabend. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer.